Gnade und Friede sei mit uns von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir können schon mal aufschlagen. Den Predigttext für die heutige Predigt, den finden wir im 2. Petrusbrief in dem Kapitel 1. Zwar lese ich uns den Textabschnitt, der auch so gegliedert ist, in unserer Bibel, und zwar ab Vers 3 bis Vers 11. Die Predigt wird heute dann im Schwerpunkt über den Ende dieses Abschnittes gehen. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Soweit das Wort Gottes hier aus dem 2. Brief des Apostels Petrus. Wir erinnern uns vielleicht noch an die letzte Predigt zu dem 2. Petrusbrief und die Einleitung dazu. Ich will aber, da wir noch am Anfang des Kapitels sind, noch mal ganz kurz erklären, wo wir hier sind. Wir sind im 2. Brief des Apostels Petrus. Da wurde in der Frühzeit der Gemeinde eine Schar von Christen gesendet, die in Kleinasien verstreut lebten, unterschiedlichen Plätzen. Petrus hatte darauf auch bereits im ersten Brief hingewiesen, der den gleichen Adressat oder die gleichen Adressaten hatte. Die Menschen, die ihn lesen sollten, lebten teilweise in großer Not und hatten durchaus zahlreiche Probleme, wurden zum Teil verfolgt und zum Teil sogar erlitten sie Verfolgung wegen ihres Glaubens. Petrus ist deshalb derjenige, der sehr feinfühlig und liebevoll diese Schar tröstet und ermuntert und ermutigt. Bei alledem denken wir noch einmal daran, bei all den Unterschieden, die es zwischen damals und heute gab, war die Umwelt, das Umfeld für die Christen damals dem Umfeld heute doch sehr vergleichbar. Wenn wir die Weltgeschichte vom geistlichen Standpunkt betrachten, kommen wir ja sehr oft zu dem gleichen Ergebnis, denn dann ähnelt sich das Problem der Christen sehr oft und ist auch mit dem vergleichbar, was wir heute haben. Und auf einen Punkt möchte ich hier besonders hinweisen, nämlich, dass die Umwelt, das Umfeld, die Christen doch so gerne zu unchristlichen Taten verführt. Das erklärte Ziel auch heute der Menschen, mit denen wir zusammenleben, ist letzten Endes doch ganz einfach immer wieder, uns zu unchristlichen, zu nichtbiblischen Taten zu verführen. Manchmal entsteht das durch Druck, der ausgeübt wird. Manchmal entsteht das durch Verlockung. Manchmal aber schlicht und einfach aus Langeweile. Überfluss. Gerade in der Überflussgesellschaft ist vielleicht der letzte Punkt gar nicht zu vernachlässigen, wenn man ihn vielleicht gerne übersieht. Wenn man einfach nichts zu tun hat oder alles schon getan ist, neigt der Mensch dazu, sich gerne von allem und jedem verführen zu lassen oder sich selbst zu verführen. Und Petrus geht hier in seinem zweiten Brief auf diese Fragen oder auf die Frage, wie man dem entgegentreten kann, sehr schnell ein. Er spricht davon, dass wir unsere christlichen Tugenden oder, wenn man ganz genau will, eigentlich redet er in der Einzahl, dass wir die christliche Tugend ausleben sollen. Aber bevor wir darauf eingehen, will ich noch einmal etwas technischer an diesen Text herangehen. Ich habe das letzte Mal nicht gemacht, aber möchte es hier zur Einleitung doch noch einmal versuchen, dass wir erst einmal den Text analysieren und in die Gliederung des Textes einsteigen. Und ich möchte dabei betrachten, diese Passage hier ab Vers 3 bis zum Vers 11. Und wenn ihr eure Bibeln vor euch habt, ist es ganz sinnvoll, mit hineinzuschauen und gerade die Einleitungen der Verse einmal zu lesen. Ich weise darauf auf vier Verse im Besonderen hin. Zunächst beginnt unser Abschnitt erst einmal mit dem Wort da. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Wir steigen sozusagen in diesen Abschnitt erst einmal mit einer Begründung ein. Die Hauptaussage kommt nicht am Anfang, sondern es kommt erstmal eine Begründung. Die geht dann über zwei Verse. Und die eigentliche Hauptaussage dieser Passage finden wir dann im Vers 5. Dort heißt es so, also nach dieser Begründung, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Dann schließt sich eine Aufzählung, eine Kette von Aufzählungen an. Und im Vers 8, dann kommen wir zu einem einleitenden Wörtchen, denn. Wieder ein Hinweis darauf, dass wir eine neue Begründung finden. Jetzt wird das zweite Mal etwas begründet oder wir finden eine zweite Begründung für die eigentliche Hauptaussage, die immer noch in Vers 5 steht. Dann haben wir eine Abgrenzung in Vers 9. Also wir kommen in den Gegensatz rein. Wem dies und das fehlt, der hat etwas zu befürchten. Um dann im Abschluss, also in den Versen 10 und 11, nochmal an diese Hauptaussage weiterzumachen, nämlich im Grunde einer Verstärkung dessen, was wir in Vers 5 gelesen haben. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, die vorher aufgezählt wurden in dem Text, werdet ihr niemals zu Fall kommen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Darum geht es also. Die Aussagen, die Kernaussagen dieses Textes finden wir in dem Vers 5 und dann nochmal etwas weiter in den Versen 10 und in dem Vers 11. Das vielleicht als technische Verständnishilfe, wenn man, wenn wir diesen Text lesen, dann ist man ja geneigt, gerade bei der Aufzählung vielleicht verführt zu werden, zu sagen, es geht hier um eine Anweisung, dies und das zu tun oder nicht. Aber diese steht in einem Rahmen. Und mir war es heute Morgen sehr wichtig, dass wir einfach die Hauptaussage dieses Textes nicht unter diese Aufzählung unterordnen. Und ich möchte in diese Aspekte, die uns dieser Text liefert, auch von der Hauptaussage her, drei Dinge besonders betonen. Und das ist zum einen, als allererstes, ich habe es mal überschrieben, im Glauben Dinge tun oder die Urdisziplin der Glaubenden. Wie auch immer das dann aussieht, möchte ich im Einzelnen noch aufführen, aber erst einmal diese Liste zu Ende erwähnen. Als zweiten Punkt habe ich Berufung und Erwählung und deren Einfluss auf das Leben des Christens. herausgenommen und als dritten Punkt der Blick in den Himmel. Alles, was wir tun, hat Sinn und Zweck. Das sollen die leitenden Gedanken an diesem Text sein. Um dann nochmal eine kleine Abrundung zu machen, aber kommen wir danach hin. Der erste Punkt ist relativ kurz auch abgehandelt, denn zum einen hatten wir das in der letzten Predigt schon erwähnt, aber ich möchte noch einmal das Fundament hier dieses Textes betonen. Der Beginn des Lebens eines Glaubenden, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der einem Menschen, Jesus Christus, als persönlichen Heiland und Erlöser, also als Erlöser von seinem Elend vorstellt. Man kann das dann auch Wiedergeburt nennen. So macht das Petrus im ersten Brief relativ kurz und knapp. Er redet dort von der Wiedergeburt. Wer also diesen persönlichen Heiland erkennt und annimmt, der lebt im Glauben. Und das sind auch die Menschen, an die sich hier Petrus wendet. An die Menschen, die im Glauben leben. Und ganz wichtig in dieser Passage ist auch, dass wir noch einmal kurz zurückschauen auf den Vers 3. Denn im Vers 3 redet Petrus davon, dass der Glaube, den wir leben, für uns ein Geschenk ist. Es ist etwas, das wir von Gott empfangen haben, das er uns gegeben hat. Das ist deshalb wichtig, weil wir nachher in diesem Text auf eine Aufzählung dessen kommen, wie ein Christ denn leben soll und was er tun soll. Und man könnte ja jetzt die Vermutung haben, dass nachher in dem Text die Aussage doch so wichtig ist, dass man dies und das tun muss, um zu glauben. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele das dem Text auch antun, indem sie diesen dritten Vers ausblenden und dann davon reden, was man denn so tun muss, um zu glauben. Darum geht es hier, ihr Lieben, nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir aus Gnaden errettet sind, dass wir ein Geschenk bekommen haben, dass wir etwas empfangen haben. Aber was denn nun mit diesem Geschenk? Und das hat ganz praktische Bezüge. Denkt an die Einleitung. Diese Christen lebten tatsächlich in echten Gefahren. Die hatten handfeste tägliche Probleme. Und es war nun mal nicht damit getan zu sagen, ich glaube und vorbei. Denn mein Tag, der lief ja. Mein Leben, das lief ja. Und ich brauchte Antworten darauf. Deshalb ist der erste Punkt hier sehr wichtig. Der Glauben, in dem wir leben, ist ein Geschenk, ist eine Gabe von unserem Gott. Und alles, was wir haben, alles, was wir ausmacht, was uns ausmacht, das haben wir von Gott empfangen. Und das, was wir dort empfangen haben, das müssen wir als Menschen annehmen. Einmal natürlich erkenntnismäßig. Wir müssen versuchen, es zu verstehen. Wir müssen versuchen, es zu erfassen. Aber darauf reduziert sich eben nicht alles, sondern wir müssen es auch gefühlsmäßig und von unserem Wesen her annehmen. Und das ist die einzige sinnvolle Kombination, in der wir als Christen leben können. Unser Glauben ist etwas, was wir sowohl in der Erkenntnis verstehen, aber auch in unserem ganzen Wesen, in unserem Herzen annehmen. Wer das nochmal fein formuliert nachforschen will, kann gerne heute nochmal die Frage 21 des Heidelberger Katechismus lesen. Die Frage nach dem wahren Glauben führt uns auch diese zwei Aspekte vor Augen. Einerseits das zu erkennen, wer Christus ist, aber ihn auch anzunehmen, von Herzen zu glauben. Gut, kommen wir auf den zweiten Punkt, den ich überschrieben habe. Ich hatte ja schon gesagt, der erste Punkt ist relativ kurz abgehandelt, denn es geht wirklich echt hier nur um die Grundlagen. Und wir können deshalb schnell zu unserem zweiten Punkt kommen. In unserer Passage lesen wir und hören wir ja von Berufung und Erwählung. Worte, die einen gut finden und die anderen nicht so gut finden, die auf jeden Fall hier einen ganz entscheidenden Einfluss haben auf das Leben des Christen, auf das praktische Leben des Christen. Manch einer mag vielleicht denken, ja, Erwählung, Berufung, das ist was Abstraktes. Und wenn wir vielleicht die anderen Predigten noch im Ohr haben oder die vorangegangene Predigt, ja, da ist auch der Blick vor die Grundlegung der Welt durchaus interessant, wenn wir uns mit Erwählung und Berufung beschäftigen. Aber eben auch die praktische Seite des Erwähltseins. Und um vielleicht eine Sache vorwegzunehmen, wenn ein Christ nicht wüsste, dass er berufen ist, dass er erwählt ist, dann würde er sein Leben genauso leben, wie in der Erkenntnis, dass er berufen ist und dass er erwählt ist. Also der Auftrag an sein Leben, der hat nicht die Bedingung, dass man weiß, dass man erwählt ist. Man darf jetzt nicht daraus ableiten und sagen, das Wichtigste ist, dass ich erstmal rauskriegen muss, ob ich das erfassen, verstehen kann. Das gilt für den Glauben, ja. Ich muss schon verstehen, ob ich glaube. Das muss ich erfassen. Aber man kann tatsächlich leben, wenn man in seinem Leben noch nie etwas von Erwählung gehört hat, von der Berufung gehört hat, genauso wie es sich für einen Christen gehört. Aber das nur vorweg. Denn alles, was ein Christ in seinem Leben tut, was er macht oder wie er sich verhält, sagen wir, alles, was er Gott gefällig tut, also was keine Sünde ist, das festigt auch seinen Glauben, das festigt auch seine Errettung und es festigt auch seine Erwählung. Im Prinzip wird alles, was den Christen ausmacht und was er in seinem Leben lebt, im Prinzip dient alles dazu, ihn zu festigen und zu stärken. Wir sagen das modern. Es gibt so viele schöne Begriffe. Die Substanz wird gemehrt. Der Stärker oder das Fundament wird gefestigt. Oder der Charakter wird runder, gestärkter, fester. Und deswegen finden wir auch in diesem Zusammenhang einige sehr wichtige Aussagen im Neuen Testament, die ganz in die gleiche Richtung wie dieser Vers hier geht. Die genau diese Aussage haben, dass wir unseren Glauben, hier heißt es unsere Erwählung, festmachen sollen in irgendeiner Art und Weise durch unser Leben und durch unser Handeln. Ich möchte uns zwei Stellen dazu noch einmal anführen. Wer mag, kann die aufschreiben oder mit aufschlagen. Einmal ist es jene bekannte Stelle im Philipperbrief. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 12. Das sind alles Verse im Übrigen, die sehr gerne auch falsch verstanden werden, wenn man diesen, was ich zu Vers 3 gesagt habe, diesen Aspekt der Gnade, aus der wir gerettet sind, nicht verstehen mag, sondern daraus ableiten mag, wie man zum Glauben kommt. Sehr gerne Verse, die dann umgedreht werden in ihrer Aussage. Philipper 2, Vers 12, ein ganz wichtiger Vers. In dem es heißt, macht eure Rettung fest. Und ich nehme mal zwei modernere Wörter, mit Ehrfurcht, manche Übersetzungen sagen mit Furcht, und mit höchster Konzentration oder höchster Anspannung. Sehr oft lesen wir dort das Wort Zittern. Das kennen wir, dieses innerliche Beben, dieses Ergriffensein von allem durch und durch. In höchster Konzentration, in höchster Anspannung. Macht eure Rettung fest. Kann man auch falsch verstehen. Ja, aber wir haben ja gelernt, es fußt darauf, wie soll denn der Christ leben, wie soll er sein Leben führen und wie soll er auch mit den Gefahren um ihn herum umgehen. Ein bisschen einen anderen Aspekt finden wir im Epheserbrief. Dort würde ich gern das Kapitel 5 anführen und den Vers 16. Ich schreibe es selbst mal mit auf. Auch ein relativ bekannter Vers, Epheser 5, Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Auch in ähnlicher Weise sagt Paulus hier in diesem Fall, man kann schon mit der Zeit das eine oder andere tun. Kauft die Zeit aus, nutzt sie aus, benutzt sie, denn die Zeiten sind böse. Ihr lebt in Angriffen, lebt in Verführungen, aber auch in handfesten Angriffen und Problemen. Paulus selbst sieht das vor allem im Blick darauf, damit wir verständig werden und damit der Christus, wie er es einmal sagt, vor uns aufleuchtet. Auch hier im Epheserbrief, dass Christus vor uns aufleuchtet. Vor uns liegt und sozusagen unser Ausblick und unsere Hoffnung ist und wird. Ich habe diese drei Beispiele ganz bewusst gewählt, um sie zusammenzupacken und drei Aspekte daraus zu betonen. Einmal haben wir hier bei dem zweiten Petrusbrief ja einen Blick auf die Erwählung und auf die Berufung, wenn wir so wollen, einen Blick, der zurückgeht, der auf das Fundament oder auf die Anfänge geht in unserem Glaubensleben. Philipperbrief, wenn wir wollen, können wir sagen, ist der Blick auf das Jetzt und Hier, auf unser Zittern, auf unser inneres Ergriffensein, auf unsere Ehrfurcht, man sehr isoliert sehen, auf den täglichen Alltag. Und im Epheserbrief, da hat Paulus doch mehr die Perspektive auf den leuchtenden Christus, auf den kommenden Christus, wenn wir so wollen, vielleicht auf das Zukünftige, auf den Ausblick. Ja, nicht isoliert davon, dass wir im Tagesgeschäft natürlich auch im Jetzt und Hier auf Christus blicken, aber eben auch auf den kommenden, auf den himmlischen Christus. Aufgrund der Aussagen, die wir eben gerade zitiert haben und auch aufgrund der Aussagen im zweiten Petrusbrief, die ja unserer Predigt zugrunde liegen, haben Christen aller Zeiten abgeleitet, dass wir Menschen, die wir glauben, die wir Christus kennen, dieses Glauben durch Fleiß und durch Tugenden in unserem Leben, also auch durch äußerliche Zeichen, kundtun. Durchaus durch Zeichen, die andere Menschen sehen konnten. Und sie haben daraus abgeleitet, dass Menschen, die sehr fleißig und sehr gewissenhaft und sehr tugendhaft ihren Glauben auslehnten, auch zu den Erwählten gezählt werden konnten. Sie haben also von den äußerlichen Zeichen durchaus Rückschlüsse gemacht und gesagt, das sind Belege dafür, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der zwar nicht garantiert, aber höchstwahrscheinlich doch jemand ist, der es aus Glauben tut. Wir wissen alle, dass sich Betrüger einschleichen können. Aber das Interessante ist, dass man dann sehr viel sich mit den Betrügern und den wenigen beschäftigt und nicht mit den vielen. Denn was ist tatsächlich der Fall? Viele, die glauben und die sich dann dementsprechend verhalten, bei denen kann man wirklich diesen Rückschluss eingehen und sagen, dass man an den Früchten, an den Taten die Menschen erkennen kann und auch diese Erwählung erkennen kann. Bei diesen Menschen wird dann Arbeit etwas Positives, nicht etwas Negatives, auch wenn es dort manchmal nicht so gut läuft, wenn Dinge schwieriger werden. Man arbeitet dann nicht mehr nur noch für seinen weltlichen Herrn, auch, aber vor allem für seinen himmlischen Herrn. Dann wird Arbeit zur geistigen Disziplin. Dann wird Eheleben nicht nur eine Frage des Partners, sondern eine geistliche Disziplin und noch vieles, vieles mehr. Man könnte die Aufzählung wirklich weiterführen. Ein gutes Beispiel dazu ist mir auch noch aufgefallen, denn nicht immer ist es so, dass wenn wir in unserem Leben dann aus vom Glauben ableiten, dass wir uns ordentlich und gut verhalten sollen, dass das auch bei den Menschen in der Welt ankommt. Wer etwas aus Glaubensmotiven tut, der eckt an. Der bekommt Probleme. Und mir fällt dabei immer zuallererst Josef ein, der für mich ein gutes Beispiel dafür ist, als die Frau seines Chefs, sieh das mal in unsere moderne, einfache Sprache, mit ihm schlafen wollte, ihn verführen wollte, ihn bedrängte, ihn massiv bedrängte, einfach treu blieb. Und was war die Folge davon? Nur Probleme. Er wanderte, ohne über loszugehen, direkt ins Gefängnis. Seine Karriere war dahin, sein Leben war dahin, alles hätte anders laufen können. So Treue im Glauben und tugendhaftes Verhalten führt durchaus nicht zu Erfolg. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles am Erfolg bemessen wird. Pragmatismus herrscht. Was funktioniert, ist richtig. Was Erfolg hat, ist gut. Man wünscht sich nicht mehr viel Glück, sondern viel Erfolg. Das habe ich vor einiger Zeit auch mal verstehen müssen, dass auf diesem Pfad man eigentlich Menschenwerke sucht und nicht mehr das Glück, das vielleicht eben nicht mehr Menschenwerk sein kann, sondern Gotteswerk, das eben nicht durch unsere Kraft kommt. Also ein Trend, wehe, man wünscht jemandem viel Glück. Glück, was soll schon Glück? Wir bekommen doch das, was wir verdient haben, das ist doch Erfolg. Naja, im Glaubensleben läuft es eben oft nicht so. Hier haben wir ja das Beispiel genau in die andere Richtung. Wir erleben ja, dass wir noch nicht einmal Belohnung bekommen für unsere Taten. Und wie gesagt, dieser Josef ist sicher ein gutes Beispiel. Aber ließ sich denn Josef nachher dann beeindrucken, als er ins Gefängnis geworfen wurde? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Er zog auch keine Rückschlüsse auf sein Verhalten, hat auch nichts in Frage gestellt. Und darin liegt auch das Geheimnis dieser Worte. Wir sollen uns einfach nicht beeindrucken lassen von Misserfolgen und von Anfeindungen. Und wir sollen uns auch nicht beeindrucken lassen von Erfolg und von Ehre. All dies soll uns im Grunde gar nicht beeindrucken. Die einzige Gefahr, die man dabei vielleicht sehen kann, ist, dass man als Christ in so eine Art Eigenbrödlertum verfällt. Dass man gefühlskalt wird gegen das, was um einen drumherum passiert, wenn man sich von gar nichts mehr beeindrucken lässt. Wenn man so eine Art Tunnelblick entwickelt. Aber die Gefahr ist gar nicht so groß und an der Stelle jetzt möchte ich in die Liste einsteigen, die uns Petrus hier vorlegt, wie er die christliche Tugend beschreibt. Er nennt dabei einige Begriffe. Er redet von Glauben. Er redet von Tugend. Er redet von Erkenntnis, von Selbstbeherrschung, von Standhaftigkeit, Gottseligkeit, Bruderliebe und Liebe. Eine ordentliche Liste mit schweren Begriffen. Und manchmal, ich weiß nicht, wie ihr solche Passagen lest, manchmal ist es so, man liest gerne schnell drüber, ja, ich habe es erfasst, ich weiß, was drin steht. Ich will mich gar nicht so im Detail damit beschäftigen. Und manchmal liest man vielleicht auch was zu Passagen andersrum, man beschäftigt sich sehr viel. Und dann werden diese Aufzählungen im Neuen Testament gewaltig interpretiert. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, es ist euch vielleicht schon aufgefallen, wenn Aufzählungen kommen, die Reihenfolge, die Abfolge, die Betonung, das Gewicht überzubewerten. Ich glaube auch nicht, dass es sich hier um eine Kausalitätenkette handelt, dass man sozusagen von Perlenkettenglied zum nächsten kommt durch das eine oder wie so eine Treppe man sich dann steigert in seinem Verhalten. Es gibt eine ganz interessante Beobachtung, dass wir im Neuen Testament sehr oft bei Aufzählungen anfangen mit dem Glauben und sehr oft enden mit der Liebe. Das ist auch in unserer Aufzählung der Fall. Das ist durchaus was Typisches. Ich glaube, dass es sich eher um eine Aufzählung handelt, die wie viele dieser Aufzählungen einfach ein Gesamtbild geben, die einfach alle zusammengehören und eine Aussage darstellen. Das ist eine Interpretation, die mir persönlich sehr gut gefällt und auch sehr gut in den Gedanken des Neuen Testaments passt. Weniger auf kleine Aspekte zu viel Gewicht zu legen, aber eben auf diese Gesamtaussage. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es uns überfordert, weil viele Begriffe dazu drinstehen. Aber Glauben zum Beispiel ist eben einfach die Grundlage unseres Lebens. Und Liebe ist eben einfach das sichtbarste, merkwürdige Steigerung, aber wirklich das sichtbarste Zeichen des Glaubens. Und dazu gehört eben, wenn wir es ganz einfach sagen wollen, dass man tugendhaft lebt. Also Werte hoch bewertet und danach leben will. Aber was nutzt uns die beste Idee, wenn man nicht weiß, wie man sie umsetzen soll? Und dazu braucht man eben Erkenntnis. Dazu ist Erkenntnis quasi notwendig. Was nutzt uns aber auch diese Erkenntnis, wenn man sie nicht in die Tat umsetzt? Und dazu brauchen wir eben Selbstbeherrschung. Und wenn wir uns dann selbst beherrscht haben, was kommt dann, wenn wir uns unter Kontrolle haben? Die gleiche Verführung kommt wieder und wieder und wieder. Und dazu brauchen wir eben Ausdauer und Standhaftigkeit. Wir sagen manchmal, dass unser Glaubenleben eben ein Langstreckenlauf ist. Unsere Dienste, Dinge, mit denen wir uns umgeben, sie sind eben nicht mit einem Handstreich weg. Naja, aber wenn wir dann standhaft sind und wenn wir so stark und mannhaft erscheinen, was ist dann die Gefahr? Vielleicht, dass wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Ist es dann nicht das Gottvertrauen, das uns hilft, das uns rausholt und uns sagt, es ist eben nicht unsere Kraft, in der wir leben? Ist dann die Gefahr nicht vielleicht, dass wir träge werden? Gott macht ja schon alles, ist ja seine Sache. Und sind es dann nicht die Brüder, die uns helfen, oder wir, die Brüder, den Brüdern helfen müssen? So wie seine Brüder Mose die Arme hochhielten, dass der Segen drohte zu schwinden? Und sollten wir nicht dann auch verstehen, dass unser Horizont eben nicht aufhört in unserer kleinen Welt, dass wir uns auch nicht nur um die Brüder kümmern? Es gibt noch viele andere Menschen dort draußen, Erwählte, denen wir das Evangelium verkünden müssen. Dass vielleicht die höchste Liebe ist, die wir den Menschen erweisen können, in der wir leben können und in der die Liebe Gottes sichtbar wird. Also kann man ohne Liebe glauben? Nein. Kann man ohne Glauben lieben? Nein. All diese Dinge, die wir hier aufgezählt haben, die geben doch ein Bild, die passen doch zusammen. Und wie gesagt, diese Verbindung habe ich in Beispiele gegleitet. Man könnte die Reihenfolge ändern und kommt auch zu sehr guten Beispielen, zu sehr guten, passenden Zusammenhängen, die alle in der Substanz genauso gut sind. Sonst diesen Glauben und diese Liebe, die letzten Endes die Grundlage sind für unser geistliches Leben, genauso gut beschreiben können. Und es gibt auch andere Aufzählungen, in die andere Begriffe in andere Reihenfolge gegleitet werden. Aber ist es nicht immer genau diese Aussage, dass alles, was wir tun, wo wir einen Schritt weiterkommen, da eben ein Schritt ist, den Gott gut geordnet hat, mit guten Taten, mit Tugenden, mit Fähigkeiten, mit Werten, mit Dingen, die uns helfen in unserem Glaubensleben. Aber eben auch mit Menschen, die um uns rum sind und uns helfen. Deshalb sehe ich durchaus hier den direkten Zusammenhang all dieser guten Dinge für unser Glaubensleben. Zweiter Punkt war etwas länger. Kommen wir jetzt noch einmal auf den dritten Punkt, der uns auch in diesem Abschnitt besonders auffällt. Denn in Vers 11 am Ende dieser Passage hier im zweiten Petrusbrief lesen wir von dem Eingang in das Reich Gottes, das sogenannte ewige Reich. Und uns wird dieser Eingang, also der Zutritt, dann auch noch reichlich gewährt. Und ganz ehrlich, ich kann jeden verstehen, der bei dieser Formulierung aussteigt. Wie und wo und wann kann einem Eingang reichlich gewährt werden? Eigentlich ist diese Formulierung nicht das, was unser Gehirn sofort aufnimmt. Wenn wir hier in die Gemeinde reinkommen, dann kann einem Eingang Gehwert oder Verwert werden. Wenn hier vorne ein Türsteher steht, kommt mal rein oder nicht. Das kann unser Gehirn gut erfassen. Aber wie man hier reichlich reinkommt, das ist für unser Gehirn nicht ganz so einfach. Und wenn wir ehrlich sind, dann bleiben wir vielleicht an dieser Stelle auch hängen. Wir können uns vielleicht reichliches Essen vorstellen, aber reichlichen Eintritt, das fällt uns schwer. Jesus selbst macht sprachlich auch nochmal was, was uns genau an diese Grenze führt, mit der wir uns auch beschäftigen können. In Johannes 10, im Vers 10, ein sehr schöner Vers, redet er davon, dass wir einmal Leben haben werden, dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben. Und dann macht er was, was uns vielleicht auch überrascht. Und er sagt uns, das ist auch noch im Überfluss. Ja, wie viel Leben kann man denn haben? Eins reicht doch. Also Leben ist doch binär. Man hat es oder man hat es nicht. Wie kann man Leben im Überfluss haben? Und trotzdem sagt er es genau so. Und ich glaube, dass diese beiden Aussagen sich sehr ähneln. Im strengen Sinne kann man ja nicht mehr als ein Leben haben. Das meint er ja in dieser Aussage. Und im strengen Sinn kann man auch nicht irgendwo, wenn man irgendwo eingeht in das ewige Reich, na gut, dann kommt man nun rein oder nicht. Aber ich glaube, dass diese Aussagen viel mehr etwas mit dem Geber dieser Dinge zu tun haben, als mit dem Nehmer. Tatsächlich kann Gott Leben im Überfluss geben. Tatsächlich ist für Gott da mehr als nur das, was unser beschränkter Horizont als Leben definiert. Da gibt es noch wesentlich mehr. Unser Gehirn muss irgendwann aussteigen in dem Erfassen von dem, was unser Leben ist. Wir kennen ja auch nur eins. Ein bisschen erforschen wir die Leben von anderen Menschen, aber so richtig gut kennen wir unser eigenes. Der Geber dieses Lebens, der weiß aber viel, viel mehr von Leben. Der ist überhaupt der Geber des Lebens, überhaupt der Erfinder, der Definierer. Das ist der Überfluss, den wir haben. Dieses viel, viel Größere ist in den Geber selbst begründet. Und auch so in unserem Bild. Der Eingang, der reichliche Eingang in dieses Himmelsreich hat viel mehr mit dem Geber zu tun und mit dem, der da lebt und der da ist. Das ist die Reichhaltigkeit und die Größe. Das ist gar kein so technischer Begriff, das ist eher ein lieblicher Begriff, mit dem wir es zu tun haben. Gemeint ist doch ganz einfach, dass die Tür eben ganz weit offen ist für den Himmel. Dass man sich um niemand herumschlängeln muss. Dass man sozusagen freie Bahn hat. Das ist so unsere Perspektive. Aber da kommt eben noch dazu, dass all das, was Gott in diesem Moment uns als Liebe erweist, eben dann auch in diesen Eingang mit hineinkommt. Dass es eben nicht nur darum geht, in den Himmel zu kommen und in dieses Reich zu kommen. Eben auch, dass wir nicht träge werden darin, zu verstehen oder vielleicht in dieses Denken kommen, zu sagen, wir haben ja ewiges Leben, Gutes. Ich komme da rein und fertig. Technisch, isoliert. Nein, vielmehr liebevoll. Schon der erste Moment, jede Tat, jedes darüber nachdenken, das ist schon der Beginn dessen, was uns in dieses Reich führt. Was uns dahin führt, was Gott für uns zusammenbaut. Bedenken wir auch, dass unsere Sinne im Grunde ja verdorben sind und von egoistischen Motiven geprägt sind. Wir denken immer nur an uns, wir wollen für uns. Und wir sind auch in der Gefahr, einen solchen Begriff in unsere Kategorien zu pressen. Es gibt ja auch Eiferer für Christus, die es aus schlechten Motiven tun. Die sich ihr Heil verdienen wollen, die sich lackieren, die sich tünschen. Und so aussehen, als ob gar keine gute Absicht und gar keinen guten Grund haben. Ja, aber die müssen dann letzten Endes ja draußen bleiben. Das kennen wir aus der Geschichte in Matthäus 22 ja sehr gut, wo dieser Gast zu dem Mahl erscheint und kein hochzeitliches Gewand trägt. Was ist mit ihm passiert? Wir wissen das, er fliegt im hohen Bogen raus. Keine Verhandlungen, keine Nachverhandlungen, kein Spielraum, raus. Zählte nicht zu den Erwählten, also raus. Diejenigen, die erwählt sind, tragen dieses Gewand. Sie eifern nach Gott und streben danach, ihm auf der Erde zu dienen und auch darüber hinaus. Es ist eben der Auftrag an uns, unser Leben nicht locker zu nehmen und zu machen, was wir wollen, sondern man soll es viel eher locker nehmen und tun, was Gott will. Nicht den falschen Teil des Satzes rausstreichen, nicht verkrampfen und dann zu versuchen, irgendwie zu tun, was Gott will, sondern wir können das Leben locker annehmen, das Gott uns geschaffen hat, und dann eben tun, was er will. Und dann wird auch der Eingang in das Himmelsreich sowas sein wie ein Triumphzug, auch ein Begriff, der im Neuen Testament verwendet wird. Ein Triumphzug, mit dem man in den Himmel einzieht. Das ist für mich immer so dieses Bild, wenn ich an diesen reichlichen Eingang denke, dass eben mehr ist, dass Gott dort viel mehr zusammenbaut, als nur das, was unser kleiner Geist erfassen kann. Dann wird irgendwie dieser Überfluss zu spüren sein, er wird da sein. Das Leben wird im Überfluss da sein und der Eingang wird reichlich sein. Er wird voll und reichhaltig sein. Und wir werden all das nachvollziehen können, für was ich jetzt hier 10 Minuten brauche, um das in Worte zu packen. Hatten wir im zweiten Punkt auch noch sehr die diesseits bezogenen Taten betont, so müssen wir jetzt noch einen kleinen Schritt weitergehen und auch das Jenseits noch mal ein bisschen betonen. Denn in unserer Passage im Vers 4 macht es Petrus ja aus eigenen Motiven. Er hält uns eins vor Augen, wenn wir über diesen Blick in den Himmel reden, dass er uns auch schärft und sagt, vor uns, da liegen ja doch große Verheißungen. Unsere Antriebsfeder in unserem Leben, das ist unsere Hoffnung. Das ist das Vertrauen darauf, dass alles genau so eintritt, wie Gott es verheißt und wie es in der Vergangenheit auch immer eingetreten ist. Petrus sagt sogar, dass wir dadurch göttlicher Natur teilhaftig werden. Also ein Christ ist auf der Erde nicht nur ein Pilger mit fremder Staatsbürgerschaft, sondern wenn wir genauer hinschauen, ist er einer, der die göttlichen Verheißungen zu seiner Natur werden lässt, der also darin lebt. Der diese göttliche Natur durch die Verheißung und den Ausblick annimmt. Paulus sagt, wir werden in das Bild von Christus hineinverwandelt, ja. Petrus nennt das göttliche Natur annehmen, ja. Ein Christ wird sichtbare Verheißung Gottes. Oder um das in moderne Worte zu packen, er ist für andere letzten Endes ein Schaufenster in den Himmel. Das Leben des Christen ist der Blick in das Schaufenster zum Himmel. Schon gewaltig. Ein interessanter Satz. Also wir sind quasi sowas wie göttliche Verheißung. Man kann sie in uns sehen, wenn wir diese Natur annehmen. Kraft und Wirken Gottes wird an uns sichtbar. Und auch die Sicherheit, die uns, unser Leben prägt und die auch die Menschen um uns herum prägen könnte. Das ist der große Unterschied. Denken wir noch einmal an Josef. Wie sicher war dieser Mann? Keine Sekunde hat er gewankt, obwohl er das schief ging. Es war schnell sichtbar, dass der was anderes im Kopf hatte, dass der woanders hinblickte. Weder auf die Frau, noch auf sein Umfeld, noch auf sein Geld, noch auf was, irgendetwas, was ihm attraktiv hätte scheinen können. Wo hat dieser Mann hingeschaut? Er ist für uns ein Schaufenster in den Himmel. Und wir sind diejenigen, die in dieser Welt auch Schaufenster sein sollen für den Himmel. Und diese Kraft der sicheren Zukunft, die liegt im Christen selbst, als Basis für sein tägliches Wandeln. Und dies ist auch mein Gruß für uns und für das nächste Jahr. Bedenken wir doch, dass wir alle Schaufenster Gottes sind, dass wir Verheißungsträger sind, dass wir sichtbarer Himmel sind. Und lasst uns darin nicht müde werden. Mag sein, dass es noch das ganze Jahr dauert, nächstes Jahr, bis Christus wiederkommt. Vielleicht ist es ja auch kurz und es geht nur bis zum 2. Januar. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, keiner von euch wird irgendein Datum im Kopf haben, wo er denkt, dass er es weiß. Wir können es nicht wissen. Vielleicht haben wir ein ganzes Jahr vor uns. Dann lasst uns doch in diesem ganzen Jahr Tag für Tag Zeichen und Schaufenster auf Christus hin sein. Amen.